Breitband Topic.
Digitale Überwachung gehört zu den größten Themen dieser Sendung, unserer Zeit. Man könnte sagen, sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und macht selbst vor den Kleinsten nicht Halt, den Kindern.
Eltern beispielsweise können viele Lebensaspekte ihres Nachwuchses digital kontrollieren und so wird das erste eigene Handy zum Spion im Schulranzen. Und das ist längst noch nicht alles.
Und es gibt ja immer auch, und das ist ja vielleicht ganz gut, aber wie gut ist es wirklich? Matthias Finger hat sich mal einige Überwachungsmöglichkeiten für Kinder angeschaut.
Die permanente Überwachung der kleinen Scheißerchen ist ein richtig gutes Geschäft. Dank GPS lassen sie sich jederzeit mit sogenannten Parental Control Apps orten. Eine Helikoptermutter erklärt.
Also ich musste das erst auf meinem Handy installieren und auf dem Handy von meinem Kind. Und jetzt sieht man hier so eine Karte wie bei Google Maps. Und hier ist so ein Umfeld markiert, das nennt man Geozaun. Und wenn das Kind jetzt aus diesem Umkreis sich bewegen würde, dann würde man eine Alarmfunktion vom Handy bekommen.
Eltern werden in die Grundlagen der Spionage eingeführt, à la James Bond. Bei manchen Apps können sie auch über das Handymikrofon mithören, was der Nachwuchs so treibt. Überwachung total. Interessant. Und Kinder ohne Handy bekommen einfach einen wasserdichten GPS-Tracker für 70 Euro in die Jackentasche. Ähnliche Modelle gibt es übrigens auch für Senioren und Haustiere. Wir sind alle ohne elektronische Fußfesseln groß geworden. Heute aber legt sich eine Überwachungsstruktur wie ein Netz übers Land. Schließlich wird die Gefahr für die Brut ja auch immer größer. Denkste.
Sind Kinder heute mehr gefährdet? Das BKA führt eine Statistik. Die Zahl sogenannter Kindesentziehungen ist in den letzten 10 Jahren konstant geblieben. Durchschnittlich passieren 2000 solcher Fälle pro Jahr. Aber die größte Gefahr kommt nicht vom unbekannten Fremden, sondern fast ausschließlich aus dem eigenen Umfeld.
Berichtet das WDR-Magazin Markt. Unkontrollierte Freiräume, die Kinder zur Entwicklung brauchen, verschwinden. In den Staaten werden 16% aller Teenager so überwacht. Andere Apps kontrollieren ihr Verhalten im Netz. Selbstständige Persönlichkeiten entwickeln sich nicht in einem Klima der permanenten Angst. Dabei kann Überwachung auch positive Folgen haben. Forscher der Uni Shanghai setzen Schüler vor Rechner und lassen sie dort Aufgaben lösen. Kameras filmen dabei den Gesichtsausdruck der Kinder. Computer errechnen ihre Stimmung.
Ist das Kind gelangweilt, könnte ja der nächste Inhaltsstoff vielleicht ein bisschen eher spielerisch sein. Ist das Kind sehr aufmerksam, sehr konzentriert, bearbeitet es die Aufgaben schnell, wäre es wünschenswert und zielführend, wenn, Stichwort Adaptive Learning, halt eben der Lerninhalt vielleicht komplexer wird, schwieriger wird und schon auch vielleicht schneller ist als der Klassendurchschnitt.
Professor Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hat an dem Projekt mitgearbeitet. EdTech, also Educational Technology, macht Lernen im Turbogang möglich, so die Hoffnung. Aber vielleicht auch die Dystopie?
Ob nun also digitaler Käfig oder große Chance, das haben wir mit der Medienpsychologin Astrid Karolus von der Universität Würzburg besprochen.
Und von ihr wollten wir wissen, ob es solche Parental Control Apps gibt, weil es geht und dann nimmt man es einfach mit oder steckt dahinter so ein ganz krasses erweitertes Kontrollbedürfnis von Eltern?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Eltern Kinder ja schon immer beaufsichtigt haben. Also wenn wir jetzt an die Offline-Welt denken, es gab schon immer die Idee zu gucken, wo ist das Kind gerade, was macht das Kind, geht es ihm gut? Und wenn wir jetzt mal an die Medienwelt denken, dann ist das Kind heutzutage ja auch da unterwegs, in diesem Internet, vielleicht sogar allein. Und da wiederum besteht nun auch ein großes Interesse von Eltern zu schauen, was machen eigentlich meine Kinder, was macht mein Kind mit den Medien? Und das war nun früher, wenn wir vielleicht an unsere eigene Kindheit denken, einfacher. Also da gab es einen Fernseher, den konnten Eltern an- und ausschalten. Er stand vielleicht sogar im Wohnzimmer. Das heißt, die Eltern haben mitbekommen, was die Kinder mit diesen Medien machen. Plus, was im Fernsehen kam beispielsweise, im Kinderprogramm des ZDF, ging ja auch dadurch Kontrollinstanzen. Also man darf da eigentlich alles zeigen. So. Und das ist jetzt im Internet ganz anders. Das Kind ist alleine unterwegs. Es gibt nicht mehr den Familiencomputer, sondern jedes Kind, fast jedes, hat ein eigenes Smartphone, surft damit alleine durchs Internet. Und in diesem Internet gibt es eben diese Qualitätskontrollen wie beim klassischen Fernsehen so gut wie gar nicht. Das heißt also, das Kind kann alles Erdenkliche an Inhalten dort alleine konsumieren. Und dass das wiederum Eltern nervös macht und dass sie da versuchen, irgendwie wieder Herr und Frau der Lage zu werden, also das Ganze möglichst einzuschränken, möglichst zu kontrollieren, das ist dann letztendlich genauso wie früher, nur dass es jetzt in dieser medialisierten Internetwelt passiert.
Aber was hat das für Folgen für das Kind? Also wenn ich als Kind einer permanenten digitalen Kontrolle ausgesetzt bin, das im Zweifel sogar weiß, also dass meine Eltern überwachen, was ich tue oder auch überwachen, wohin ich mich bewege, was für einen Einfluss kann das auf das Kind haben?
Also wir haben ja jetzt diesen Begriff der Helikoptereltern, der sich ja teils auch auf die Offline, vielleicht sogar auch auf die Online-Welt bezieht, auf jeden Fall diese Idee, dass Eltern immer so über ihren Kindern schwirren und versuchen irgendwie aufzupassen und zu unterstützen. Und das kann für ein Kind natürlich in irgendeiner Weise einschränkend wirken. Aber wenn man jetzt überlegt, gerade was die Bedienung von Apps beispielsweise oder von Software, von Technik, von Computern anbelangt, sind ja Kinder relativ gut. Das heißt also, wenn eine App installiert wird, was unter bestimmten Voraussetzungen ja durchaus sinnvoll sein kann, da Inhalte zu blockieren und zu gucken, dass kleine Kinder nicht zufällig auf pornografische oder gewalthaltige Seiten stoßen. Aber ab einem bestimmten Alter, und das Alter ist vielleicht für Eltern erschreckend jung, können Kinder das dann auch wieder umgehen und schwuppdiwupp sind sie wieder alleine unterwegs.
Aber jetzt könnte man auch umgedreht vielleicht sich fragen, die Kontrolle früher war so eine Mischung aus indirekter Gremienkontrolle, wie Sie es beschrieben haben, und so einer indirekten Kontrolle durch öffentlichen Raum. Also der Fernseher steht im Wohnzimmer, ich gucke dem Kind nicht die ganze Zeit über die Schulter, aber ich bin halt da. Mhm. Jetzt ist die so ganz, ganz, ganz lückenlos. Und ist das denn vielleicht in der Entwicklung irgendwie schädlich, wenn man immer beobachtet ist und nie so einen Freiraum hat, also nie alleine durch die Wiese streunt oder nie alleine etwas macht in einem medialen Kontext?
Also ich bin immer bei diesen Sachen ein bisschen vorsichtig und würde dann immer gern schauen, wie sieht denn das momentane Freizeitverhalten beispielsweise von Kindern aus? Und da ist Offline-Spielen, also tatsächlich mit anderen Kindern draußen in dieser verrückten Welt, durchaus noch Teil von Kindheit. Und wir vergessen das dann so ein bisschen und denken, die sind nur noch online. Vielleicht sind wir da selber in unserer Wahrnehmung ein bisschen verzerrt, dass es gar nicht so dieses Entweder-Oder ist und dass Kindheit und auch Leben generell auch heute ja noch offline stattfindet.
Aber natürlich habe ich trotzdem vielleicht den Tracker in der Tasche, auch wenn das Kind draußen offline spielen ist.
Ja, also durchaus. Also das ging ja tatsächlich auch mit den Handys, wenn wir uns erinnern, los, dass es irgendwann für Eltern eine gute Idee wurde, das Kind ja immer erreichen zu können. Allerdings, und da müssten wir wirklich einmal gucken, wie ist das denn? Also sitzen heutzutage 2018 alle Eltern immer vor Monitoren und beobachten über so einen GPS-Tracker, wo das Kind gerade ist. Also ist das so? Was ich andeuten will, ist ja, da gibt es Möglichkeiten und ja, zum Teil werden die genutzt, aber es ist ja längst nicht so flächendeckend, sondern vielleicht neigen wir da auch ein bisschen zur Übertreibung.
Jetzt könnte man auch sagen, diese Technologien, also gerade wenn sie auch dann darum gehen, dass man besser oder schneller oder effizienter lernen kann, dienen dazu, vielleicht auch von Helikoptereltern gerade gewollt, das perfekte Kind zu schaffen, Software unterstützt, den besten Menschen zu machen. Ist das was passiert?
Ja, also auch da die Idee, dass Eltern irgendwie das Beste, was auch immer das ist, aber das Beste für ihre Kinder wollen, kennen wir ja. Es gibt so je nach Gruppen in dieser Gesellschaft ganz unterschiedliche Ideen von, was das Beste so ist. Aber eine Idee, die sich irgendwie recht hartnäckig hält, ist, das Kind mit allerlei Kompetenzen auszustatten. Sei es jetzt irgendwie Sport, Musik, Wissen, schulische Leistung, also sowas. Und in die Richtung kann Software natürlich eingesetzt werden. Dass man also sagt, ich möchte, dass mein Kind beispielsweise eine Fremdsprache lernt oder es ist vielleicht nicht so gut in Mathematik und ich möchte nun auch mit Technik da nachhelfen. Das wiederum scheint eine Idee zu sein, der viele Eltern zumindest jetzt nicht vollkommen ablehnend gegenüberzustehen scheinen.
Um das vielleicht mal zu erweitern, also was für Züge das annehmen kann, in einem Pilotprojekt in China wird mittels Gesichtserkennung erfasst, ob ein Kind Langeweile beim Lernen hat und dementsprechend wird das Lernprogramm dann für das Kind angepasst. Was halten Sie denn von so einer Technologie vor dem Hintergrund, dass in China Social Scoring auch betrieben wird?
Auf der einen Seite, wenn ich jetzt erstmal nur die Software nehme, die Idee, dass Software auf den Lernstand des oder der Bedienerin reagiert, die wird da sozusagen noch einen Schritt weiter getrieben, indem nun neue Parameter eingesetzt werden. Also nicht mehr das schlichte Fehlverhalten oder die Antwortreaktion, sondern eben auch über Mimik und Blickbewegung geschaut wird, ob das Kind da womöglich Anzeichen zulässt, ob es das versteht oder ob die Aufgaben zu leicht sind oder zu schwer. Und auch da, also je nachdem, wo wir das einsetzen, in welchem Umfeld und wofür, kann das ja eine gute Idee sein.
Naja,
also
aber da muss ich tatsächlich in diesem Fall sagen, es wird ja eben gerade in Kooperation mit China eingesetzt. Ja. Und dort wird ganz konkret an einem Social Scoring System gearbeitet, wo ein Mensch einen Punktewert zugeschrieben bekommt, der über seine Position in der Gesellschaft entscheidet. Und der Verdacht, dass da genau solche Daten bereits ab frühestem Kindesalter mit benutzt werden, liegt doch sehr nahe.
Der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Und wenn wir so ein Szenario skizzieren und das da ableiten, dann ist das für uns und aus unserer gesellschaftlichen Perspektive tatsächlich problematisch. Und da würden ja hier bei uns in unserem System Mechanismen greifen, die das verhindern würden, beziehungsweise die Öffentlichkeit würde da womöglich anders drauf reagieren als in dem System, was wir in China haben.
Aber stehen wir nicht genau vor so einer Entwicklung, auch wenn man sicherlich jetzt Deutschland und China nicht vergleichen kann, aber wenn wir also in unsere Kindheit zurückgehen, da wurden noch nicht von Kindesbeinen auf Daten über uns gesammelt. Heute ist das durchaus möglich und auch Alltag, dass also Daten auch schon im Kindesalter gesammelt werden und die sind natürlich nicht zwangsläufig nur dafür da, um das Wohl der Kinder zu fördern.
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also wenn wir überlegen, allein was wir selber für Daten bereitstellen, also was wir selber in Social Media Anwendungen posten, was Eltern auch über ihre Kinder dort preisgeben, also wo ja irgendwie wahrscheinlich ab der Schwangerschaft an, aber dann spätestens ab der Geburt sehr viele Eltern sehr viel Bilder, sehr viel Informationen dort in Hände geben, die ja auch nicht so richtig klar sind, was eigentlich diese Großkonzerne mit den Daten machen, dann würde ich in der Tat sagen, das ist anders als früher, definitiv, und auch anders als in jüngster Vergangenheit und es wird immer mehr. Und hier ist es natürlich eine Aufgabe zu überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft mit sowas umgehen? Auch wie wollen wir eigentlich selber mit unseren Daten umgehen? Ich glaube, da sind wir auch noch nicht so ganz am Ende unserer persönlichen Kompetenzen auch. Denn eins, finde ich, darf man bei dieser Software tatsächlich nicht vergessen. Wenn Sie ein Szenario skizzieren, wie Sie es jetzt gerade für China skizziert haben, dann sind genau die Probleme, die Sie angesprochen haben, auch aus meiner Perspektive mehr als virulent. Wenn wir auf der anderen Seite ein Szenario diskutieren, wo man dem Kind eine Lernsoftware bietet und mit dieser Lernsoftware abgesichert, datenschutzsicher, eine Lernumgebung schaffen, wo das Kind individuell mit einem Programm interagieren kann, dann haben wir eine andere Situation. Und da müssen wir einfach gucken, wo genau wird die Technik wie eingesetzt und wie wollen wir das und wie wollen wir es auch nicht.
Jetzt könnte man, und das vielleicht noch als abschließender Hinweis an Eltern, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja auch vermuten, dass es für den Einsatz einer solchen Software in der eigenen Familie zwei Gründe gibt, oder zwei Motivationen vielleicht. Der eine ist tatsächlich, es gibt neue Möglichkeiten und man kann damit besser fördern oder unterstützen oder beibringen. Und die andere ist, Erziehungskompetenz, die ich selber nicht habe, wird externalisiert und dann kann jemand Geld damit machen, dass er mir Dinge verkauft, die es einfacher machen, das Kind zu beobachten oder wie auch immer. Wie würden Sie denn sagen, kann man als Eltern unterscheiden, auf welchem Pfad man gerade ist? Also wie trifft man da die richtige Entscheidung, dass man tatsächlich die Technologie nur benutzt, die unterstützend wirkt?
Schwierige Aufgabe und ich glaube, dass wir hier dann aus meiner Perspektive ganz nah an dem Kern sind, wo wir uns Fragen stellen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Also wenn da jetzt privatwirtschaftliche Unternehmen unterwegs sind und Software konzipieren, da bin ich so ein bisschen skeptisch mal bei so Unternehmen, die sich dann irgendwie im Bildungssektor plötzlich hervortun. Warum tun die das? Haben die irgendwelche Interessen? Ah, okay, die wollen vielleicht Geld verdienen. Dann könnte man ja auf die Sachen nochmal ein bisschen anders schauen. Also tatsächlich zu überlegen, wer bietet mir hier eigentlich gerade was an?
Neue Software für Kinder ersetzt also nicht Digitalkompetenz von Eltern.
Schön wäre es, wenn wir da auch einfach mal ein Update machen könnten und dann wären wir alle ein bisschen besser. Nein, aber tatsächlich ist es genau das. Wir kriegen ganz viel angeboten in diesem Internet. Nur keiner entscheidet jetzt für uns, was ist eigentlich gut und was sollte ich eigentlich mit meinem Kind tun? Und da wiederum anzusetzen, ist, glaube ich, die zentrale Idee, dass wir selber kompetenter werden, als Gesellschaft kompetenter werden, aber eben auch als individuelles Elternpaar und als Eltern individuell kompetent werden, das einzuschätzen.
Astrid Karolus von der Universität Würzburg. Vielen Dank für das Gespräch. Und mir geht es ja ganz ehrlich so, wenn ich also von solchen Helikoptereltern höre, die völlig hysterisch sind, was ihre Kinder tun, was sie machen und dann versuchen, alles zu überwachen, was so geht, dann kann ich das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Diese Kontrollwut oder diese übersteigerte Angst. Auf der anderen Seite, ich habe halt keine Kinder. Vielleicht ist es auch eine Angst, die ich einfach nicht so nachempfinden kann.
Naja, wenn man mit Kindern zusammenlebt, dann ist das schon, also dann ist es nicht so, dass man auf einmal denkt, ja, alles überwachen, aber die Motivation rückt in die Verständnisnähe. Also man kann dann nachvollziehen, wie man überhaupt auf diesen Gedanken kommt. Da so einen kleinen Menschen jetzt, also schickt man den jetzt eine halbe Stunde lang unüberwacht durch diese Stadt und dann muss man sich, wenn man der Ansicht ist, dass Technologie in zu viel Überwachung schädlich ist, tatsächlich ganz bewusst dafür entscheiden zu sagen, so nein, es muss diesen Freiraum geben und es ist vielleicht keine gute Idee.
Und vielleicht eine Aufgabe für Eltern jeden Tag, dann doch zu sagen, ich nehme die App jetzt nicht.
Das steht zu befürchten und ist aber auch wünschenswert.